Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know him.
Jesus is alive.
And I will live for all my days to raise a banner of truth and love. To sing about my Savior's love. And the best thing that happened, it was the day I met you.
Schönen guten Abend und schön, dass du jetzt eingeschaltet hast zum Jugendamt. Hier ist Maxi Heiden. Was erwartet dich heute? Bei Ich glaube Roots of Faith Teil 9 werden wir ein bisschen über die Mutter Gottes sprechen und du bist dann auch ab ca. 20.50 Uhr eingeladen, um anzurufen und deine Fragen zu stellen. Danach geht's weiter um 21.15 Uhr mit WhatsApp Festa della Vita, Fest des Lebens. Die Chance, um gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen Gott zu erleben. Also, es wird spannend. Schön. Freu dich drauf. Wir sind im Marienmonat Mai angelangt und da klingen die traditionellen Marienlieder auf und ab, zum Beispiel wie dieses. Sagt an, wer ist doch diese? Ein sehr schönes Lied, aber vielleicht hast du dir diese Frage im Ernst schon mal gestellt. Wer ist diese heilige Maria, die anscheinend für uns so wichtig ist, dass es in jeder Kirche eine Statue oder ein Bild von ihr gibt, die so wichtig ist, dass ihr sogar ein ganzer Monat geweiht wird, die so wichtig ist, dass sie die erste Person ist, die namentlich im Hochgebet genannt wird? Sagt an, wer ist doch diese? Diese Frage möchte ich gleich an unseren heutigen Studiogast weitergeben. Gegenüber von mir sitzt Magistra Anne Fleck, sie arbeitet bei Missio Österreich. Anne? Sag an, wer ist Maria für dich?
Hi, schön hier zu sein.
Hi.
Die Mutter Gottes ist, also ich finde es gar nicht so schwer zu verstehen, warum sie so eine zentrale Rolle hat. Vielleicht auf den ersten Blick, weil ich meine, ohne sie gäbe es halt keine Kirche. Also sie hat eine relativ zentrale Stellung von Anfang an gehabt, als der Herrgott persönlich ihr anvertraut hat, die Entscheidung, ob sie den Erlöser gebären will. Also total eigentlich unvorstellbar, super krass. Er geht zu irgendeinem jungen Mädel hin und bietet ihr an, möchtest du zufällig die zentrale Rolle in der Erlösung der Welt spielen? Und sie fragt kurz nach, eine Verständnisfrage, und dann ist sie so, gut, mach mal. Also ich finde, ja, sie hat den Fame verdient.
Und wer ist sie für dich?
Für mich ist sie, also vor allem Vorbild, so, also wirklich, für mich ist sie so ein bisschen die Erklärung von dem, was ich sein will auf der Welt. Mein cooler Beichtvater sagt immer zu mir, wenn ich irgendwo anstehe, als mein Job auf diesem Planeten sei den Leuten die Mutter Gottes. Und natürlich ist es sehr viel mickriger, was ich abliefer. Aber sie ist meine Lebensaufgabe, so zu werden.
Also da muss ich jetzt echt einhaken. Sei den Menschen, wie hast du das gesagt?
Das ist dein, also er sagt sowas wie, dein Job ist es, den Menschen die Mutter Gottes zu sein.
Ja, und was verstehst du drunter?
Also für mich zum Beispiel, mir fällt es super schwer, nicht Leute zu verurteilen, mir die ganz kurz anzuschauen und sofort ein Bild von denen zu haben und irgendwelche harten, strengen Sachen mir zu denken. Und das zum Beispiel ist was glaube ich, was er meint mit dieser Ansage. Dein Job ist es, die Leute zu lieben, nicht zu beurteilen. Und ich glaube auch, so jemandem die Mutter Gottes zu sein, ist so, sich niemandem gegenüber klein zu machen und sich niemandem gegenüber wichtig zu nehmen. Wenn du den Menschen als so wie die Mutter Gottes begegnet, bist du auch selber immer total einsortiert. Du denkst nicht, du bist die Geistesau der Welt und du denkst auch nicht, du bist die ärmste Wurst, die je irgendwo rumgelaufen ist. Du weißt, du hast einen Auftrag, du bist befähigt und befugt und ausgerüstet zu lieben und deine Liebe macht einen Unterschied, aber es ist ein Geschenk, was du von Gott gekriegt hast. Es ist nicht, weil du so toll bist.
Mhm. Mutter Gottes zu sein. Allein schon dieses Wort ist ziemlich krass, oder? Also ein starkes Wort. Was heißt das? Was müssen wir damit anfangen?
Ich finde das immer so interessant, dass man so einfach so katholisch sein kann. Weil wenn man sich überlegt, was wir Katholiken glauben, ist es von vorne bis hinten das eine Ungeheuerlichkeit, die sich an die nächste reimt. Und manchmal tut man so, als könnte man so routinemäßig einfach so entspannt ein bisschen. Es ist halt die normale Option. In Österreich ist man katholisch und manche sind es in Deutschland auch und so. Aber es ist so, es ist eigentlich das Verrückteste, was man sagen kann. Wir knien uns vor Brot. Wir glauben, dass wir Gott essen. Wir denken, dass die junge Frau den Heiland geboren hat und dass die Jungfrau war und so. Also wir glauben eine Aneinanderreihung. Wir glauben, dass der allmächtige Schöpfer des Universums in jeden Einzelnen von uns so verknallt ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, um dieses Ungleichgewicht in der Welt wieder in Ordnung zu bringen. Also eigentlich, ich bin immer fasziniert, wenn Leute sagen so, ja, bin halt katholisch, weil ich denke, es ist völlig verrückt, katholisch zu sein. Also es ist wirklich nicht so die naheliegendste, harmlose Standardreligion, finde ich.
Aber du bist es ja trotzdem, da muss es ja einen guten Grund dafür geben, oder?
Ja, ich bin's seit 10 Jahren, ein bisschen mehr, 10,5 Jahren. Und ich bin's eben nicht aus Versehen, sondern ich komme aus einer ganz frommen evangelischen Familie, habe dann irgendwann gedacht, ich brauche eigentlich keine unsichtbaren Freunde. Ich habe ja sichtbare.
Also unsichtbare Freunde, meinst du jetzt die Heiligen oder?
Gott. Ich dachte einfach, nicht Gott. Ich habe mir überlegt irgendwann so, also entweder du glaubst richtig oder du glaubst gar nicht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich glaube ich lieber gar nicht, weil ich brauche eben keine unsichtbare Freunde. Ich brauche auch niemanden, der mir sagt, wie ich leben soll. Und habe ich gedacht, gut, dann probier mal Atheismus. Und dann habe ich das so, war ich vielleicht 18, dann habe ich das ein paar Jahre lang probiert und hatte aber immer furchtbare Glaubenszweifel an meinem Atheismus und habe immer gedacht, du verzettelst dich da, den lieben Gott gibt's doch und du wurschtelst irgendwas vor dich hin. Und dann habe ich mich nach einer Krise, ich habe in Berlin gelebt und studiert und mich da total verloren gefühlt. Und dann habe ich irgendein Mädel kennengelernt und die hat mich in ihre Freikirche mitgenommen. Eine evangelische Freikirche und es war so cool da und da waren so gute Predigten und so schöne Musik und da habe ich mich aus Versehen wieder bekehrt und dann war das ganz interessant, weil die gesagt hat, komm doch mal in meinen Bibelkreis, in meinen Gebetskreis und dann bin ich damit hin, obwohl ich eigentlich Bibel und Gebetskreis fand ich noch uncooler als sonntags in die Kirche gehen, aber ich war einsam in dieser Stadt und dieses Mädchen war cool und dann bin ich halt dahin und dann waren da lauter interessante Leute und ein Teil von denen waren Katholiken. Es hat sich rausgestellt, es war jetzt gar nicht so mit krasser Ansage ökumenisch, es waren einfach evangelische und katholische Freunde, die zusammen gebetet haben. Und da ist mir zum ersten Mal, sind mir wirklich gläubige Katholiken begegnet. Ich wusste vorher nicht, ich bin eigentlich so ein bisschen so aufgewachsen, Katholiken beten Maria an und nicht Jesus und sind keine richtigen Christen, die Bibel lesen die auch nicht. Und dann war ich da und die waren total beeindruckend und dann habe ich angefangen, mich mit der katholischen Kirche zu beschäftigen. Ich spule es jetzt ein bisschen vor, sonst dauert das so lang. Und dann hat die, und dann wusste ich irgendwann, also entweder das stimmt mit der Eucharistie, dann musst du katholisch werden, oder es stimmt nicht, dann ist es wirklich der größte Schmuh, den es gibt. Also ich meine, wie gesagt, die knien dann vor Brot. Das ist ja ein völliger Wahnsinn, wenn das nicht stimmt mit der Eucharistie. Und dann war mir klar, das kann ich nicht so einfach entscheiden. Und dann habe ich gesagt, Jesus, also gell, gib's mir ein Zeichen. Und hab dann eine Weile da rumgemacht und es war mir nicht so ganz klar. Und dann bin ich aus Versehen in eine eucharistische Anbetung reingeraten und hatte da so ein wirklich intime und innige und aufregende Begegnung mit Jesus, wo es so war, als hätte er mich an den Schultern gepackt und gesagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe einen Plan mit dir. Und dann wusste ich, Mist, jetzt muss ich katholisch werden. Wenn das stimmt, dann...
Und du hast dann auch gesagt, du hattest dann einen Beichtvater und zudem hast du gesagt, nachdem du katholisch wurdest, ja, also ich kann mit vielen, aber mit der Mutter Gottes, da tue ich mir echt schwer.
Ja, ich habe mich lang mit der katholischen Kirche beschäftigt und bin dann, als ich dann nach diesem eucharistischen Erlebnis, hat es nochmal fast ein Jahr gedauert, wo ich noch wirklich letzte Fragen klären musste und so vieles war mir einfach nicht. Und dann habe ich irgendwie ein UCAT durchgearbeitet und habe mir angekreuzt, wo die Katholiken Quatsch erzählen, bis ich endlich irgendwann einen Priester gefunden habe, der es mir richtig cool erklären konnte. Und dann bin ich nach Wien gekommen und bin hier in die Kirche eingetreten und war total, ich habe es geliebt. Ich habe gewusst, okay, das ist dein Laden. Ich war total berührt, besonders von der Beichte, aber auch von der Kommunion und diese ersten katholischen Monate. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, also diese Maria, die begegnet einem schon oft, aber ich hatte mir vorgenommen, ich werde so ein intelligenter, eucharistischer, aufgeklärter, moderner Katholik, nicht so wie polnische Großmütter die Rosenkranz beten, hatte ich so vor Augen.
Das tun ja nur polnische
Großmütter. Das tun nur polnische Großmütter, wie alle, wie jeder weiß. Und also das war mir klar, das kann nicht gehen. Und dann war ich aber katholisch und ständig ist mir die Mutter Gottes begegnet. Und dann bin ich eben zu meinem Beichtvater und dann habe ich gesagt, du, muss ich das machen mit der Mutter Gottes, weil ich will das eigentlich nicht. Dann hat er gesagt, ja, du musst nicht alles machen, was die Leute sagen, dass es katholisch ist, aber an der Mutter Gottes führt kein Weg vorbei. Es geht nicht anders. Also ohne Mutter Gottes geht nicht.
Uff, da schluckst du mal ordentlich, oder? Mit diesem Hintergrund.
Ja, also ich habe dem, das war eine Mischung aus, ich habe gedacht, naja, vielleicht gibt's ja doch noch einen Sonderweg für mich. Und andererseits habe ich aber auch gedacht, ich vertraue diesem Typ wirklich. Wenn er das sagt, kannst du ja mal ausprobieren. Und ich wusste auch, ich kann da jetzt nichts machen. Dann habe ich nur gesagt, also gell, liebe Mutter Gottes, falls du wirklich irgendwie eine Ansprechpartnerin bist und eine Rolle spielst, dann musst du mich abholen, weil ich weiß nicht, was ich zu der Beziehung beitragen kann. Und jetzt ist es schon so, dass, also wenn ich mich umschaue, wenn mir Leute begegnen, die ich beeindruckend finde im Glauben, Vorbilder, Leute, die eine besondere Hingabe leben, Priester, die aufregende Beichtväter sind, einfach auch junge Menschen, die durch ihren Glauben anstecken, alte Menschen, die voller Liebe alt sind, die sind alle marianisch. Das war dann irgendwann so eine von den Erfahrungen mit den Jahren. Ich habe nie wieder einen Katholiken getroffen, oder eine Katholikin, die mich beeindruckt hätten oder wirklich imponiert hätten in ihrem Glauben, die nicht die Mutter Gottes geliebt hätten.
Was glaubst du, was ist das? Was macht das so aus, dieses marianisch Sein? Was verändert sich da?
Ich finde eigentlich, dass es ganz gut, man es erklären kann mit der Geschichte von wenn man sich anschaut, wie die ganze Geschichte von der Mutter Gottes anfängt. Also der Engel kommt zu ihr und sagt, fragt sie eigentlich, ob sie die Mutter Gottes sein will. Und dann fragt sie nochmal nach und sagt so, also sie hat eigentlich vor, sie ist Jungfrau und hat auch vor, das zu bleiben. Und der Engel sagt, kein Problem, macht der Heilige Geist. Und dann ist sie so, gut, ja, dann machen wir das. Und ich finde, da fängt schon an, dass sie kriegt ein völlig wahnsinniges Angebot. Sie weiß, sie kann passieren, dass sie dafür gesteinigt wird, dass Josef sie verlässt, ist diese Chance ist sehr hoch. Also ihr ganzes Leben, weiß sie, ist nicht nur, ist im besten Sinn komplett durcheinander. Wenn es schlecht läuft, wird sie an der Aktion sterben. Und sie fragt nach und dann sagt sie, gut. Sie ist einfach voller Vertrauen. Und dann finde ich total abgefahren. Der nächste Schritt ist, dann weiß sie ja, in diesem Moment ist sie der wichtigste Mensch auf dem ganzen Planeten. Also Gott hat ihr jetzt seinen Sohn in sie hineingelegt. Jetzt ist natürlich in der Heilsgeschichte die zentrale Figur, das weiß sie ja. Alles liegt jetzt an ihr. Sie ist der wichtigste Mensch von allen. Und was macht sie? Sie geht zu Elisabeth und Johannes und hilft denen. Ja, aber also und sie läuft nicht los, um den Leuten zu sagen, wusstet ihr, was ich für eine krasse Begegnung hatte? Oder wusstet ihr, dass ich Gottes Lieblingskind bin? Oder wusstet ihr, wie wichtig ich bin? Sondern sie, also ich meine, sie erfährt, dass sie der wichtigste Mensch des Planeten ist. Und was macht sie als Nächstes? Sie denkt, gut, jetzt, wo ich so wichtig bin, gehe ich doch zu Elisabeth und Johannes. Die hat sicher schwangere, geschwollene Füße. Ich könnte der die Füße massieren, ein bisschen das Haus putzen, für die kochen. Vielleicht braucht der Johannes eine Hilfe, was die Elisabeth jetzt nicht mehr machen kann. Und sie geht zu denen. Und ich finde, wenn das deine Haltung ist, wenn du so klar verwurzelt bist in einer Demut und in einer Zärtlichkeit für die Menschen und in einem Vertrauen auf Gott. Ich meine, da können ja nur gute Leute dabei rauskommen, wenn man sich an dieser Frage orientiert.
Das heißt, ich höre jetzt raus, sie ist ein Vorbild.
Ja, total. Also, und ich finde wirklich auch, ich finde das wirklich, das flasht mich immer wieder, dass sie eben, ja, es wird ihr klar, sie ist der wichtigste Mensch von allen. Was würde jeder von uns mit dem Wissen tun? Also ich würde vielleicht, keine Ahnung, versuchen, auf Radio Maria es allen zu erzählen. Aber was sie macht, ist, sie geht los und dient. Und das ist, das finde ich unglaublich beeindruckend.
Ich möchte noch mal zu etwas zurück, was du vorher gesagt hast.
Mhm.
Und zwar diesen Vorwurf aufgreifen, dieses Katholiken beten Maria an. Also wenn ich jetzt von außen ein bisschen so drauf schaue, kann ich mir schon vorstellen, du kommst in eine Kirche, hast eine riesengroße Marienstatue, hast riesengroße Marienbilder. Die Bibel sagt uns vielleicht sogar noch, wir dürfen keine Bildernisse machen und so.
Mhm.
Wie gehen wir damit um, mit diesem Vorwurf? Wie bist du damals damit umgegangen?
Also ich glaube, ein Ding ist zum Beispiel, dass Anbetung, also für zum Beispiel meine evangelische Familie, für die bedeutet, die Evangelischen sprechen ja nicht mit niemandem außer Gott, der nicht, also die sprechen ja nicht mit den Heiligen, weil die sagen, ein Mensch, der gestorben ist, mit dem kann man nicht reden. Weil beten, das ist Anbetung und das darf man alles nicht. Und bei uns ist es Anbetung, ist das Anerkennen von Gottes unendlicher Größe, die immer viel größer ist als wir. Aber beten mit den Heiligen, ich fand das dann so plausibel, weil ich gedacht habe, da sind jetzt Menschen im Himmel, die sind schon bei Jesus. Und die sind aber auch, die waren Menschen wie wir, die kennen alles, was wir durchmachen. Es macht ja total Sinn, zumal die im Himmel sind und eh keinen Stress haben. Wieso sollten wir die nicht zum Beten einspannen? Das ist ja eigentlich total naheliegend, auch weil dann, glaube ich, die ganze Kirche enger zusammenwächst. Die es schon geschafft haben, die wir hier dieses Leben noch genießen und uns manchmal damit rumplagen. Und also ja, als ich das dann gesehen habe, wie so eine schönere Zusammenarbeit, eine besondere Fülle und auch eine Hilfe und so ein tieferes Eintauchen in die Familie Gottes. Man lernt Gott auch irgendwie dadurch nochmal mehr kennen, dass man immer mehr Menschen kennenlernt, die nach seinem Herzen gelebt haben. Bei der Mutter Gottes ist ja besonders ausgeprägt, aber auch bei den Heiligen. In dieser Fülle von diesen ganzen unterschiedlichen Leuten, finde ich, wird auch nochmal deutlicher diese Fülle und diese Kreativität von Gott, die ja manchmal ein bisschen abstrakt ist, wenn wir ehrlich sind. Aber an diesen Leuten, an den Heiligen, finde ich, wird es einem dann deutlicher.
Eine letzte Frage habe ich noch an dich, bevor wir unsere Anrufer einladen. Und zwar, wie sollte aus deiner Sicht eine Beziehung zur Mutter Gottes ausschauen? Wie sprichst du mit der Mutter Gottes? Wie lebst du deine Beziehung zu ihr?
Also ich glaube, da gibt es total viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich arbeite ja bei Missio, bei den päpstlichen Missionswerken in Österreich. Und also eine von den wirklich von den schönsten Früchten der Liebe zur Mutter Gottes ist mir dort begegnet, das ist die Gott kann Gebetsbewegung, lebendiger Rosenkranz, wo Menschen von überall zusammen Rosenkranz, ein Gesetzchen pro Tag beten. Und da ist eine unglaubliche Gemeinschaft entstanden und da passieren auch einfach Wunder, wo man merkt, das ist so im Sinne der Mutter Gottes. Da fangen Menschen ordentlicher das Lieben an. Und ich glaube, das ist also Rosenkranz beten in der Gemeinschaft mit anderen zusammen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Mittel. Bei mir ist es eher so, ich bin vielleicht einfach zu lang zu freikirchlich gewesen. Ich unterhalte mich eher mit Jesus und Maria. Also ich bete auch mal so ein Gesetzchen Rosenkranz, aber das ist jetzt nicht mein primärer Zugang. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich Stille sucht, um sich wirklich auch den auszusetzen und zu sagen, liebe Mutter Gottes, hier bin ich, wenn du was mir sagen willst oder einen Auftrag hast. Und dann einfach im Alltag ein bisschen versuchen, die Leute zu lieben, die einem so über den Weg kommen.
Dankeschön, Anne. Da war schon sehr viel drin. Ich hoffe, ihr habt euch auch was mitnehmen können. Jetzt bist du zu Hause eingeladen anzurufen. Ich möchte alle jungen Jugendliche bis 35 einladen. Egal, welche Frage du auch hast zum Thema Mutter Gottes, ruf an oder ja, teile uns einfach deine Meinung mit. Die Nummer ist 0720 578 578 oder von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578.
such a beautiful sight entered into my life. My interest conquered the fright. Be the mother of all light. Pounding heart rolls in speed when she planted a seed. The deepest essence of me. Today my spirit was free. Oh, I'm thanking Blessed Mary for life.
Du hörst X-Pact heute mit dem Thema Ich glaube Roots of Faith. Es ist schon der 9. Teil Maria, die Mutter Gottes. Jetzt bist du eingeladen anzurufen unter der Nummer 0720 578 578, um mit Anne Fleck und mir ins Gespräch zu kommen. Nochmal die Nummer 0720 578 578. Eingeladen sind alle Jugendliche bis 35. Ich begrüße einen ersten Anrufer bei uns auf Sendung, Josef aus Salzburg.
Grüß dich.
Hallo.
Ich habe eine Frage. Und zwar, wir beten ja so viel den Rosenkranz und oftmals auch, ja, dass man halt eben möglichst viel den Rosenkranz betet, aber die Mutter Gottes ruft da auf, dass man den Rosenkranz beten sollen. Aber was ist da für eine Kraft dahinter oder warum sagt sie das uns? Oder war genau?
Ah, coole Frage, Josef. Interessant. Also ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Das eine ist, weil man beim Rosenkranz nicht so sehr eine eigene Agenda hat, sondern du schenkst Gott die Zeit, du meditierst, ja, du sagst, du musst ja jetzt nicht dauernd überlegen, was du für aufregende neue Gebete sprichst, sondern du kommst ins Beten rein und du lässt dadurch Gott einen Handlungsspielraum, dass du sagst, okay, ich schenke dir diese Zeit im Gebet und dann gehst du in diese Rosenkranz-Meditation eigentlich und Gott kann dir da was reinsagen. Also er kann sagen, die kann dich irgendwie lenken und leiten. Und dann glaube ich auch, dass es so eben auch ein Geschenk ist an die Mutter Gottes und sie macht daraus das Gebet, was sie braucht, was die Welt braucht. Also ich glaube, ich finde, Rosenkranz, das hat was Demütiges, weil man Gott dieses Gebet zur Verfügung stellt, ohne jetzt ihm die ganze Zeit, ich finde, im freien Beten kann man dann auch mal so ein bisschen ins Labern kommen und dann sagst du Gott dauernd tausend Sachen an ihn dran und du hast aber gar keine Zeit zuzuhören. Und ich finde, im Rosenkranz ist das Zuhören auch ein bisschen schon eingebaut. Also ich glaube, der Rosenkranz hat verschiedene kraftvolle Aspekte und dann ist es eben auch sehr biblisch, der Rosenkranz. Sowohl das Vaterunser als auch das Gegrüßet seist du Maria, ist es, das Gegrüßet seist du Maria, ist der Teil, der nicht biblisch ist, ist sehr alt. Also das ist einfach, du betest, du begibst dich in eine riesige Gebetstradition auch rein.
Wow, ja, danke.
Findest du es eine nützliche Antwort?
Ja, ja. Ah. Schon sehr.
Cool.
Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene Rosenkränze, die man machen kann. Eben Barmherzigkeitsrosenkranz oder ein Liebesflamme-Rosenkranz. Und ich wechsle so meistens noch einmal den und genau verschiedene Geheimnisse. Dann hat man so ein bisschen Abwechslung auch, finde ich, und es bleibt immer spannend.
Ja, das ist sicher auch, das ist auch schön, weil du dann so eine Vielfalt hast. Das ist sicher ein guter Ansatz.
Mhm. Mhm. Ja, danke schön.
Cool. Danke dir, Josef.
Grüß dich, Josef.
Bitte.
Ciao. Dankeschön, Josef, für den Anruf. Ich habe per WhatsApp auch eine Frage geschickt bekommen. Die spiele ich jetzt mal ab und dann bin ich gespannt auf deine Antwort. Hier kommt eine Frage von Dorothea.
Hallo, mich würde interessieren, wie man argumentieren oder halt eben reagieren kann, wenn jemand behauptet, dass Maria eine junge Frau und keine Jungfrau war.
Also ich bin keine Theologin, ich kann jetzt nicht irgendwie klären, was die griechischen, hebräischen und sonst irgendwie Termini sind. Die Kirche hat immer geglaubt und gelehrt, dass die Mutter Gottes eine Jungfrau ist, also seit 2000 Jahren. Und ich glaube, das ist schön, sich also der Kirche damit Vertrauen zu begegnen und sich wirklich auch das zu glauben, was schon immer geglaubt wurde, wenn es jetzt nicht völlig absurd war. Völlig absurd ist, also wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe da von der und der Privatoffenbarung das und das erfahren, dass morgen die Welt untergeht, dann wäre ich hochgradig skeptisch. Aber wenn es was gibt, was die ganze Kirche seit 2000 Jahren glaubt, ist man eigentlich ganz safe unterwegs, wenn man sich dem anschließt. Und ich glaube, die Frage, die dem so ein bisschen zugrunde liegt, ist, halten wir es aus, dass es Wunder gibt? Und dass Gott die Welt mit einer gewissen Logik gemacht hat und dass zum Beispiel Männer und Frauen Sex haben und daraus Kinder entstehen, aber dass Gott auch mal außerhalb von dieser Logik, die er selber in die Welt hineingelegt hat, handeln kann. Und ich persönlich, da wird manchmal so gesprochen, als wäre das super schwierig auszuhalten, aber ich finde das eigentlich schön, ab und zu diese Dinge also zu erleben. Gott hat uns eine große Verantwortung gegeben, indem er uns die Welt so übertragen hat, wie sie ist. Aber manchmal sagt er, okay, hier ist jetzt was noch Größeres. Das nehme ich raus aus dem normalen Lauf der Dinge. Und dass die Frau, die ihn geboren hat, Gott selbst, also das muss man sich mal vorstellen, der Erlöser der Welt war in dem Uterus von einer jungen Frau. Die hat ihn geboren, die hat ihm beigebracht, wie man geht und isst und hat ihn gewickelt. Aber alles, also der Erlöser der Welt, dass das, was einerseits so menschlich ist, andererseits übernatürliche Züge hat, finde ich eigentlich gar nicht so überraschend.
Dankeschön. Das war eine gute Antwort, saftige Antwort. Ich möchte dich einladen, nochmal anzurufen, um mit Anne ins Gespräch zu kommen. Die Nummer 0720 578 578 oder von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Unser Thema ist heute die Mutter Gottes. Eingeladen anzurufen sind alle bis 35.
Wir grüßen dich, unsere Mutter, wir lieben dich. Gottes, du trugst Gott in deinem Schoß. Bist die Pforte des Himmels, schenkst Erlösung durch den Sohn. Bitte für uns, nimm uns an.
0720 578 578, die Nummer ins Sendestudio. Ein Anruf hat mich erreicht vom Franz. Er möchte wissen, wie so für dich der Umstieg vom evangelisch auf katholisch war und vor allem, wie du mit dieser Frage umgegangen bist, ob Jesus jetzt wirklich wahrhaftig in Leib und Blut da gegenwärtig wird auf dem Altar.
Also ich habe Jesus diese Frage gestellt, ob das stimmt, was die Katholiken glauben in der Eucharistie, und hatte dann dieses Erlebnis. Und wo ich wusste, okay, das ist, die Eucharistie ist anders als alles andere. Ich habe jahrelang gebetet zu dem Zeitpunkt. Ich hatte schon Begegnungen mit Jesus, aber sowas Intimes habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich, okay, da ist was mit der Eucharistie. Und dann habe ich mich noch ein Jahr lang mit der Kirche beschäftigt, um wirklich auch zu checken, kann ich mit der Lehre der Kirche, passt das ganze Paket für mich? Kann ich zu diesem ganzen Ding Ja sagen? Und als ich das konnte, dann bin ich katholisch geworden. Und seitdem habe ich die Eucharistie in meinem Leben und in meinem Alltag als so Gewinn, klingt ein bisschen Unverschämtheit der Eucharistie gegenüber, aber diese, dass Gott so da ist, dass er in mich reinkommt. Also ich hatte nie wieder, ich habe da keine Zweifel. Irgendwie durch das ist wie eine Begegnung mit jemandem. Also von daher, ja, ich glaube, wahrscheinlich auch durchs regelmäßige Kommunizieren ist da einfach eine Verbindung entstanden. Ich glaube, ich gehe sicher nicht immer so, wie es angemessen wäre, mit der Liebe und Ehrfurcht zur Kommunion, wie man gehen sollte. Aber und das ist übrigens auch was mich mit der Mutter Gottes verbindet, weil die ja, ich denke dann schon, krass, die hatte Jesus in sich drin, aber jeder von uns hat Jesus in sich drin, wenn er bei der Kommunion war.
Das verbindet uns wieder mit dir, ja. Gibt's auch so ein schönes Bild, ein Freund von mir hat das bei seinem Primizkärtchen oben gehabt, wo die Monstranz eigentlich eine Muttergottesstatue ist. Mhm. Also unglaublich berührend. Ich glaube, es ist in Polen, vielleicht kennst du das zu Hause auch, dieses Bild, von dem ich gerade spreche. Gut, ich würde sagen, wir hören in die nächste Frage rein, die kommt von Aurelia.
Was ist die größte Freude, die ich der Mutter Gottes bereiten könnte? Beziehungsweise was macht sie richtig glücklich? Mit was könnte ich ihr eine Freude bereiten?
Also ich glaube, dass das zum einen die Mutter Gottes, Jesus, der Vater, der Heilige Geist, so wie alle guten Eltern, freuen die sich, wenn ihre Kinder gedeihen. Alle guten und gesunden Eltern haben eine große Freude, wenn es ihren Kindern wirklich gut geht. Und wirklich gut geht's uns, wenn wir in Fülle leben, wenn wir uns bemühen, die anderen zu lieben, wenn wir an den Sakramenten teilnehmen, wenn wir Dinge machen, die uns Freude machen. Wenn du eine Begabung hast zu malen, mal. Wenn du ein Talent hast im Sport, mach Sport. Also ja, verbring Zeit mit denen, die du gern hast. Schau, dass du ab und zu kleine Opfer bringst, aber nicht das Leben als eine einzige Geiselung wahrnimmst. Mach Leuten kleine Freuden und verbring ab und zu Zeit in der Stille. Und dann, glaube ich, freut sich die Mutter Gottes. Aber wahrscheinlich freut sie sich schon jetzt, dass du diese Frage gestellt hast, könnte ich mir vorstellen, Aurelia.
Eine Frage kommt auch noch von der Dorothea.
Hallo. Ich habe mich gefragt, wie man jetzt einem anderen, eines Gläubigen oder einem Christen von einer anderen Konfession oder einem Christen, der nicht zu Maria anfangen kann, die Bedeutung von Maria erklären könnte.
Ja, also ich würde, also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie, die sind ja nicht mehr alle, aber fast alle evangelisch, eine von meinen Schwestern ist auch katholisch geworden. Wenn ich mit denen über die Mutter Gottes spreche, dann spreche ich schon viel darüber, eben, dass Gott sie ausgewählt hat für diesen unglaublichen Job. Und dann musst du nicht katholisch sein, um zu merken, das ist was Besonderes. Dann kommt der sehr viel schwierigere Part, weil eben die ganze Heiligenverehrung ja wegfällt. Aber dass man schon erklären kann, eben das sind unsere Mitstreiter im Himmel. Wieso sollten wir nicht die bitten, für uns zu beten, dass wir da hinkommen, wo sie schon sind? Die sind die ganze Zeit, hängen die mit Jesus ab. Also das sind auch, das funktioniert auch für Evangelische oder Freikirchler oder so, also für unsere Geschwister, die mit der Mutter Gottes nicht so viel anfangen können. Und dann, glaube ich, kann man auch immer, ich finde schon eine Hilfe, dieser Spruch, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Und ich finde, also ich kann einfach für mich sagen, die Leute, die ich kenne, die Mutter Gottes sehr lieben, das sind einfach Mordskaliber von Leuten dabei. Und ich glaube, dass die eben, das ist für mich, das sind schon auch die Früchte der Mutter Gottes.
Dankeschön, Anne. Um das jetzt mit deinen Worten zu sagen, danke, dass du dein Mordskaliber da ein Wissen und einfach ein Zeugnis mitgebracht hast in diese Sendung. Magst du uns zum Schluss noch irgendwas mitgeben, was dir noch am Herzen liegt?
Ja, vielleicht, ich glaube, das aufregendste Feature an der Mutter Gottes und die Eigenschaft, auf die man wirklich achten sollte und die einem ihr am ähnlichsten macht, ist die Demut. Ich glaube, das hat man nicht am Schirm. Das klingt total unaufregend und es klingt jetzt nicht wie so ein spektakuläres Feature, was man gerne hätte, Demut. Aber ich glaube, es ist das A und O. Wenn man ordentlich lieben will, wenn man sich ordentlich entwickeln will, wenn man in den Himmel kommen will, wenn man hier auf der Erde vorher noch ein bisschen was reißen will, ohne Demut geht nichts. Und Demut ist eben das, was passiert, als die Mutter Gottes, die voll am Schirm hat, dass sie der wichtigste Mensch ist von allen. Die denken nicht, ach, ich, unwichtiges, armes, kleines Mäuschen, das keiner liebt, sondern sie hat am Schirm. Gott ist zu mir gekommen, hat mir den wichtigsten aller Aufgaben gegeben. Damit gehe ich jetzt los, um zu lieben und zu dienen. Ich bin ausgerüstet. Das bedeutet Demut. Also jetzt nicht irgendwie, dass man sich immer klein macht. Und ich glaube, darauf müssen wir achten. Das müssen wir uns überlegen, wie können wir demütiger werden. Das ist auch so ich habe da erhebliche Baustellen und das ist wirklich mein großes Ziel und ich glaube, anders geht's nicht. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ich wünsche dir vor allem dafür einfach viel Segen. Ja, die Mutter Gottes wird dich schon richtig führen.
Hoffentlich hat sie noch viel zu führen.
Dankeschön, Anne, dass du uns heute da besucht hast. War eine Freude mit dir. Und zum Abschluss dieser X-Pact-Sendung möchte ich mit euch in einen Vortrag reinhören von Bischof Oster. Der hat gerade so eine YouTube-Reihe gestartet. Und das ist vom ersten Vortrag. Der hat gelautet, wer ist die Kirche? Ein Blick auf Maria. Hör mal rein. Viel Freude damit.
Ich möchte jetzt über dieses Ja sprechen, das sie gesagt hat. Sie hat ihr, wie wir auf Lateinisch sagen und immer wieder gern wiederholen, ihr Fiat gesagt. Das ist dieser Satz, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Dieses Geschehen heißt Fiat. Also es ist nicht das Auto, die Automarke, sondern es ist ihre Einwilligung, ihr Ja in den Willen Gottes, der durch sie und in ihr zur Welt kommen will. Ich möchte über dieses Ja sprechen, weil ich glaube, dass es jeden und jede von euch betrifft und jeden und jede auch zur Kirche macht. Warum ist es so? Denk mal über deinen Glauben nach. Woher hast du den Glauben? Mancher wird sagen, meine Mama hat für mich gebetet, mit mir gebetet, meine Oma hat mich in die Kirche genommen. Ich habe vielleicht in meiner Gemeinde einen überzeugenden Priester kennengelernt oder eine Religionslehrerin kennengelernt oder Freunde, die mich mitgenommen haben. Und ich habe irgendwie gelernt, ein Ja zu sagen zum Glauben. Aber jeder und jede weiß auch, du kannst ein Ja im Kopf sagen und du kannst ein Ja mit ganzem Herzen sagen. Überleg dir mal, wie du Ja sagen willst und würdest, wenn du jemanden heiraten wolltest. Also du könntest jetzt über die Person, mit der du unterwegs bist, einen Haufen Informationen haben. Du könntest einen Detektiv ansetzen und sagen, ich bin jemand, ich habe einen Haufen Kohle, ich will nicht, dass meine Freundin mich wegen meines Geldes heiratet. Jetzt schicke ich ihr mal einen Detektiv hinterher, der soll mal 3-4 Wochen beobachten, alles aufschreiben. Ich kriege die Informationen, der Detektiv kommt und sagt dir, schau mal hier, ich habe jetzt ein Buch von 40 Seiten, 50 Seiten geschrieben, alles, was ich wissen kann, steht da alles drin. Jetzt kannst du beurteilen, ob du deine Freundin heiraten kannst. Und du wirst sagen, ehrlich, das ist ein Haufen Dateninformationen. Ich kenne die doch noch gar nicht wirklich. Ja, aber da geht's nicht so ums Geld. Ja, ich muss die aber doch kennenlernen. Also, wisst ihr, es gibt ein Kennen, das so viel mehr ist als bloßes Wissen. Es gibt ein Kennen, das mit Vertrauen einhergeht, das mit einer Herzenswahrnehmung einhergeht. Du kannst so viel Daten, wie du willst, über irgendjemanden haben, aber es gibt ein Erkennen einer Person, das nur auf der Basis von Vertrauen zu Vertrauen geht. Und in dieser Weise, meine Lieben, geht es für uns als gläubige Menschen darum, ein Ja zu Gott zu sagen, das mehr ist als ein bloßes Wissen. Du kannst den Katechismus der katholischen Kirche, das ist echt ein dickes Buch, steht ganz viel drin, was man über den Glauben wissen kann und vielleicht auch soll. Du kannst es alles auswendig können und brauchst noch keinen Funken tiefen Glauben zu haben. Verstehst du? Du brauchst eine Zustimmung zu Gott, die aus deiner ganzen Person kommt, aus deinem ganzen Herzen, die dich eint, die ein Ja ist, wenn du am Traualtar stehst und zu deinem Partner, deiner Partnerin sagst, ja, mit dir, mein ganzes Leben. Wir brauchen Menschen, die mit ihrem ganzen Leben ihr Ja zu Gott sagen. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Und wir haben einen Menschen in unserer Kirche, in unserer Geschichte, die an einem geschichtlichen Punkt, an dem der große Theologe Thomas von Aquin sagt, das ist der Moment, da schauen alle Engel voller Spannung drauf, was wird sie sagen? Warum? Weil Gott in die Welt kommen will, weil Gott seine Schöpfung heiratet, weil Gott mit seiner Schöpfung sich versöhnen will. Und in dem Moment steht sie da und sagt mit ihrer ganzen Existenz, Fiat, mir geschehe. Ich bin dabei. Ja, Herr, mach mit mir, was du willst. Natürlich, wisst ihr, das Schöne an dieser Szene, die wir hören, die die meisten von euch kennen, ist auch, da kommt der Engel und der Engel sagt zu ihr, also das und das wird dir geschehen, du wirst einen Sohn empfangen und er wird über das Volk Jakob herrschen und er wird den Thron seines Vaters David besteigen und solche großen Sachen. Und sie sagt, ich habe doch keinen Sex, ich erkenne doch keinen Mann, wie soll denn das gehen? Wisst ihr, was der Engel dann sagt? Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und dieses Wort überschatten, das da in der Bibel steht, das ist dasselbe Wort, wie wenn der Geist Gottes sich auf den Tempel in Jerusalem niederlässt oder aufs Offenbarungszelt in der Wüste niederlässt. Wenn Gott dort Wohnung nimmt, und hier nimmt Gott dort Wohnung, der Heilige Geist überschattet sie. Gott kommt mit seinem ganzen Ja in diese Frau und sie antwortet mit ihrem ganzen Ja. Und daraus entsteht ein Kind. Daraus kommt Jesus, der Gottessohn, der Gottmensch in die Welt. Und deswegen, meine Lieben, ist sie und bleibt sie im allertiefsten vorstellbaren Sinn die Kirche.
And our hope, to thee do we cry, to thee do we send up our sighs, sing hail full of grace, mother of mercy, our life and our hope, to thee do we cry, to thee do we send up our sighs, O Mary, sweetest mother Mary. Full of grace,
mercy, a life in the hope. Today do we cry, today do we send up our sighs, sing hail full of grace, Mother of mercy, a life in the hope. Today do we cry, today do we send up our sighs, sing hail, oh hail, spread star of ocean, take my heart, make it yours, all yours, let these lips speak only of devotion to your Son, our Lord this day, hallelujah, let me sing hail, full of grace, Mother of mercy, a life and a hope. To thee do we cry, to thee do we send up our sighs, sing hail, full of grace, Mother of mercy, a life and a hope. To thee do we cry, to thee do we send up our sighs, sing hail, all hail, sweet seed of wisdom. Take these hands, teach them to pray, Lord, teach us to pray, that all the souls who wander may find Christ, our Lord this day, hallelujah, let me sing hail, full of grace, Brother of mercy, our life and our hope, to thee do we cry, to thee do we send up our sighs, sing hail, full of grace, Brother of mercy, life and our hope, to thee do we cry, to thee do we send up our sighs, O Mary, sweetest Mother Mary, pray for us, Holy Mother Mary, pray for us, sweetest Mother Mary. Pray for us, Virgin most prudent, pray for us, Mirror of justice, pray for us, House of gold, pray for us, Tower of David, pray for us, Tower of ivory, pray for us. Heaven, oh, pray for us. Morning star, come pray for us. Come pray for us as we sing hail, full of grace, Mother of mercy, our life and our hope. To thee do we cry, to thee do we send up our sighs. Sing hail, full of grace, Mother of mercy, our life and our hope. Cry, to thee do we send up our sighs, O Mary, sweetest Mother Mary, pray for us, Holy Mother Mary.